Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Können Sie es, nehmen Sie das Mikro? Also Sie haben ja selber eins. Okay. Ja, funktioniert's? Ja.
Herzlich willkommen im Namen des Blessing Verlags. Ich freue mich über Interesse und ich begrüße auch ganz herzlich unseren Autor Heimo Schwilk. Er wird Ihnen seine Lutherbiografie vorstellen, Der Zorn Gottes. Vielen ist er vielleicht bekannt über seine herausragenden Biografien über Ernst Jünger, Rainer Maria Rilke oder auch Hermann Hesse. Auch in seiner Lutherbiografie bringt er uns den Menschen Luther sehr nahe. Es gibt neue Perspektiven, neue Erkenntnisse. Davon können Sie sich gleich auch selbst überzeugen. Heute Abend gibt es auch noch einmal Gelegenheit, ihn zu hören. Er stellt sein Buch in der alten Nikolaischule vor, um 18 Uhr, zusammen mit Matthias Matusek. Im Anschluss an die Veranstaltung hier signiert er auch Bücher hinten an der Leseinsel. Es scheint Probleme zu geben mit der Anlieferung der Bücher, also falls hier keine Bücher sind, bei uns am Stand können Sie das Buch auch erwerben und Heimo Schwilk wird dann auch dort vor Ort sein und auch gerne noch Bücher signieren. Das ist gleich zwei Gänge weiter in Gang C101. Aber jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und übergebe an Heimo Schwilk.
Ja, vielen Dank, Frau Bayer. Ja, ich freue mich, dass ich hier auf der Leipziger Messe, die ja eine Publikumsmesse ist, eine Lesemesse sein kann und mein neues Buch vorstellen kann. Sie werden sich vielleicht fragen, was kann man über Luther nach 500 Jahren noch Neues sagen und was haben andere Biografen noch nicht gesagt? Ich glaube, jeder Biograf, der sich mit Luther beschäftigt, der muss eine Leistung erbringen. Das heißt, er muss diese 500 Jahre Differenz, die zwischen unserer Zeit und dem Mittelalter, der Reformationszeit liegen, die muss er in irgendeiner Form überbrücken. Das heißt, er muss in der Lage sein, die Persönlichkeit von Martin Luther, die ja nun nicht ganz einfach ist, in unserer Zeit zu transformieren, ihn sozusagen heranzuzoomen an uns, dass wir ihn verstehen. Er muss ihn verlebendigen, er muss ihn vergegenwärtigen. Er muss auch ein Gespür für Psychologie haben, was nicht einfach ist, denn wir empfinden heute sicher anders als die Menschen im Mittelalter. Zum Beispiel das Phänomen des Teufelsglaubens, dem Luther ja in gewisser Weise auch anhing, schon von klein an im Elternhaus so sozialisiert. Das ist etwas, was wir heute nur schwer nachvollziehen können. Vielleicht im Phänomen des Bösen, und da hat uns das 20. Jahrhundert und jetzt auch das 21. Jahrhundert in den neuen Glaubenskriegen ja nun viel Anschauungsmaterial geliefert. In der Anschauung dieses Bösen, des real Bösen, des auch personifizierten Bösen, man kann ja auch Namen nennen für den Bösen, für die großen Diktatoren, da ist uns vielleicht auch nochmal klar, dass diese Teufelsangst ja sozusagen in der Realität auch ihre Verankerung und ihre Verwurzelung hat. Also das Böse ist lebendig, das ist immer da. Insofern ist mein Ansatzpunkt, was mich dann von den Fachhistorikern oder Kirchenhistorikern oder den Theologen unterscheidet, dass ich einen sehr stark erzählerischen Ansatz gewählt habe. Man geht mit an meiner Seite oder an Luthers Seite durch das Mittelalter. Man erlebt ihn im Alltag, man erlebt ihn in seinen Zweifeln, in seinen Kämpfen mit sich selbst, in seiner Selbstbehauptung gegenüber dem Elternhaus. Er ist ja, was ein entscheidender und wichtiger Punkt ist, er ist ja im Grunde genommen gegen seinen Vater aufgestanden. Sein Vater wollte einen Juristen aus ihm machen, denn der Vater war im Bergwerk tätig als Unternehmer und wollte einen seiner Söhne zum juristischen Berater machen. Und da hat er sich den begabtesten Sohn, den Martin, ausgewählt, hat ihm die teure Schulausbildung bezahlt, das war ja nichts Selbstverständliches im Mittelalter, hat ihn nach Erfurt geschickt und in Erfurt hat er zuerst die Artes Liberales studiert und dann hat er angefangen, Jura zu studieren und sehr schnell festgestellt, Jura ist genau das, was er nicht möchte, also dieses rabulistische mit den Gesetzen so lange hantieren, bis sie passen, also bis die eigene Causa quasi mit den Kommentaren so in die Richtung gedreht werden kann, dass der entsprechende Mandant oder wen immer man vertritt, dann Recht bekommt. Und das hat ihn schon deshalb abgestoßen, weil er ja ein Schriftmensch ist, also jemand, der die Quellen, er hat in seiner humanistischen Ausbildung sehr schnell gelernt, dass man auf die Quellen zurückgehen muss, dass man sozusagen nicht das ernst nehmen sollte, was andere für einen vorgedacht haben, sondern dass man die Bibel in dem Fall oder die Gesetze, dass man den kennen und auslegen muss aus eigenem Vermögen. Und das hat ihn dann auch an der Theologie angezogen, nämlich an der Möglichkeit über die Schrift sich den eigenen Glauben neu zu erschließen. Es hat ihn aber in erster Linie mal in Konflikt mit seinem Vater gebracht und dieser Aufstand gegen den Vater wiederholt sich in gewisser Weise und das macht ihn so spannend, auch in seinem Aufstand gegen Gott. Er hat ja in dieser Zweifelsphase, als er um seinen gnädigen Gott gerungen hat, in dieser Phase hat er im Grunde genommen den Kampf mit seinem Vater nochmal durchlebt. Die Autorität des Vaters hat ihm zugesetzt und die göttliche Autorität, nämlich der strafende, rächende Gott, den er sich so herbeiimaginiert hat. Christus war für ihn gar keine Wirklichkeit, sondern immer noch dieser rächende, zornige Gott. Deshalb heißt ja mein Buch im Untertitel Der Zorn Gottes. Das ist der Gott, der auch verdammt, der nicht nur erlöst, sondern der auch den, der die Erlösung ablehnt, der dieses Erlösungsangebot Gottes ablehnt, den dann auch der ewigen Verdammnis übergibt. Und in dieser Spannung zwischen Gnadenerweis, Gnadengeschenk, dass man durch Christus erlöst wird, aber möglicherweise auch durch einen rächenden Gott verworfen wird, das hat ihn dann dazu gebracht, eine eigene Theologie zu suchen, einen eigenen Weg. Und insofern ist dieser Mann auch für unsere Zeit von großer Relevanz, denn alles, was wir jetzt erleben im Nahen Osten, die neuen Glaubenskämpfe, die Schismen, das ist ja im Grunde genommen präfiguriert, vorgegeben in der spätmittelalterlichen Zeit, als dann sich zwischen Deutschland und Rom, zwischen der zwischen den Nationalkirchen in England zum Beispiel, Frankreich, Abgründe aufgetan haben, also auch sozusagen das nationale Selbstbewusstsein sich in Europa entwickelt hat und Rom immer mehr als fremde, bestimmende, hegemoniale Macht erlebt worden ist. Und genau in dieser Zeit ist Luther sozusagen zum Bewusstsein, hat sein Bewusstsein gefunden, dass er derjenige sein könnte, der den Deutschen einen Weg aus dieser Spannung herausweist. Das hat übrigens auch sein Wirken so erfolgreich gemacht. Luther wäre niemals der große Reformator geworden, wenn diese Spannung zwischen Rom und Deutschland sich nicht so hochgeschaukelt hätte, dadurch massiv verstärkt durch das Ablasswesen oder Ablassunwesen, nämlich dass große Gelder aufgenommen wurden und dann nach Rom abgeführt werden mussten. Dort sollten sie als Petersablass verwendet werden, um den Petersdom neu zu bauen in Wirklichkeit. Und das hat man damals, haben die Zeitgenossen schon geahnt oder es wurde ihnen auch berichtet, sind 2/3 bis 4/5 der Gelder natürlich in die Privatschatulle des Papstes geflossen. Er hat damit seine Kriege gegen Franz den I. finanziert. Er hat die römische Bürgerschaft ruhig gestellt, indem er die Gelder ans Bürgertum weitergegeben hat, um sozusagen seine Macht nach innen zu zernieren. Und er hat das Geld auch verwendet für seine ganz persönlichen Kunstschätze, die er sich angesammelt hat. Es war ja ein sehr kunstsinniger Papst. Michelangelo hat für ihn gewirkt. Und natürlich auch für das, was man heute die Mätressenwirtschaft der Kurie nennt, also die Kardinäle und auch der Papst selber, der hat ja nicht sehr christlich gelebt, sondern sehr weltlich. Diese ganzen Gelder, die aus Deutschland abflossen, sind im großen Teil dann quasi missbraucht worden. Und das hat der lutherschen Sache noch nie diese nationale Komponente gegeben und am Ende dann zum Erfolg geführt, dass ein Teil der deutschen Fürsten sich auf seine Seite geschlagen haben und dadurch die Reformation durchsetzen konnten. Die hat sich ja dann nach Luther hat wieder Rückschläge erlitten. Das ist ja auch bekannt, dass der Schmalkaldische Bund kurz nach dem Tod von Luther eine massive Niederlage gegen die Altgläubigen erlitten hat, aber dann haben sie sich wieder berappelt. Das heißt, der Philipp von Hessen, der der evangelischen Sache sozusagen als Militärführer vorstand, der hat dann wieder die Seite gewechselt. Das zeigt auch, dass Deutschland auch in sich selbst so zerrissen war, dass diese Reformation immer wieder Lücken gefunden hat und Möglichkeiten gefunden hat, sich durchzusetzen. In einem Zentralstaat hätte sich das wahrscheinlich nicht so leicht durchsetzen lassen. Die Engländer haben sich ja auch unter Heinrich dem VIII. Von der katholischen Kirche gelöst und haben dann quasi einige Zeit später so eine Nationalreligion ausgerufen, Nationalprotestantismus oder irgendwas zwischen dem Katholizismus und dem Protestantismus, den Anglikanismus. Und das war viel leichter durchzusetzen, weil es von einer führenden Figur durchgesetzt wurde. In Deutschland, in seiner Zerrissenheit, war das ein dauernder Kampf. Und wir wissen, wie es geendet ist im 30-jährigen Krieg. Hat ja Deutschland dann die volle Verheerung erlebt, wie ein Land, wie vergleichsweise heute Syrien. Also zerrissen in diese zwei Fraktionen mit auswärtigen Mächten, die dann auch das genutzt haben, um ihre ganz eigenen Süppchen zu kochen. Heute in Syrien sind es die Russen, die Türken, die Iraner, die dort Stellvertreterkriege führen. Und in dem Spätmittelalter waren es dann die Schweden und die Habsburger. Also Deutschland war der Schauplatz, der Kampfplatz von Hegemonialmächten, die damit auch die europäische Politik gestalten konnten. Das heißt, wenn man sich heute mit Luther beschäftigt oder mit den Folgen von Luther, hat man immer auch vor Augen, was heute passiert. Also alles, was heute passiert in der Welt, die Glaubenskriege, haben natürlich auch ihr Vorbild, ihr schreckliches Vorbild in der nachlutherischen Zeit. Luther selbst hat natürlich diese Konsequenzen seiner Theologie nicht absehen können. Marx ist auch nicht für Stalin verantwortlich zu machen oder für Mao, für das, was dann sozusagen mit seinem Werk, mit seinem Denken an politischer Katastrophe verbunden ist. Aber Luther hat schon geahnt, und zwar sehr früh, schon in den Bauerkriegszeiten, dass das, was er wollte, nämlich eine neue Theologie, eine Selbstbefreiung des Christen von der Vormundschaft Roms. Deshalb heißt er auch eines seiner bekanntesten Schriften von der Freiheit eines Christenmenschen. Also diese Loslösung von der dogmatischen Vorgabe, ich darf nur glauben, was andere für mich glauben. Also ich darf nur schreiben und sagen von der Kanzel herab, was in Rom abgesegnet worden ist. Also dieser Filter, den die Kirche zwischen den Gläubigen und Gott schiebt, diesen Filter hat Luther mit einer äußersten Radikalität weggeschoben. Er wollte am Anfang gar kein Schisma, aber dadurch, dass Rom ihn durch den Bann aus dem Weg räumen wollte, hat sich das dann so aufgeschaukelt, dass er am Ende dann doch eine eigene Kirche begründet hat. Aber, wie gesagt, es war nicht seine Absicht, er wollte eigentlich Rom nur reformieren. Luther ist deshalb für uns in dieser Weise interessant, aber er ist auch interessant als Mensch. Denn heute in der Zeit einer allgemeinen Säkularisierung sind wir auch all diesen Zweifeln ausgesetzt, ob der Weg zu Gott, wie der Weg zu Gott zu finden ist, vom Individuum aus. Und Luther hat ja alle Zweifelsphasen von seinem Mönchstum, also von seinem Novizentum, bis dann in seine Gottesgelehrtheit hinein als Bibelprofessor durchlaufen, hat sich selbst immer wieder in Frage gestellt. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, der Kampf mit dem Teufel war in gewisser Weise auch ein Kampf mit sich selbst, also mit seinen eigenen Widersprüchen und auch Zweifeln. Er hat sich dann, wenn er nachts wach lag, nicht nur in der Wartburg, sondern dann später auch im Schwarzen Kloster in Wittenberg, wenn er neben der Käthe von Bora, neben seiner Käthe, neben seiner Ehefrau lag und dann den Tagesablauf und das, was er am Tag erlebt hat, geschrieben hat, nochmal Revue passieren ließ, dann immer hat er sich selbst so als Advocatus Diaboli nochmal vorgehalten, was die anderen über seine Theologie sagen und hat sich immer gefragt, bin ich vielleicht ich sogar jemand, der die Menschen von Gott weggeführt hat, denn er war ja gebannt, er galt ja als Heretiker und er hat sich dann selbst immer wieder gefragt, ist das, was ich tue, wirklich das Richtige? Führe ich die Menschen zum Seelenheil oder führe ich sie nicht in die falsche Richtung? Morgens dann, in der Zeit der größten Anfechtung, hat es dann auch Formen der Verzweiflung angenommen. Ich schreibe in meinem Buch sehr ausführlich über diese Phasen der Selbstinfragestellung. Und dass Luther dann nachher die guten Werke verworfen hat, man nennt es in der Theologie die Werkgerechtigkeit, also dass man dadurch sich als besonders guter Christ erweist, weil man jeden Tag irgendwas Gutes tut, dass er das verworfen hat, sondern den Umweg genommen hat über den Glauben, dass er sagt, in dem Moment, wo ich glaube, dass ich erlöst bin, indem ich daran glaube, dass Christus für mich gestorben ist, indem ich glaube, dass ich berufen bin, Christi nachzufolgen, also meine Mitmenschen mehr zu lieben als mich selbst. Allein dieser Glaube verwandelt mich so stark, dass ich die guten Dinge von selbst tue. Die brechen sozusagen aus mir heraus. Eine Lebensfreude erfüllt mich, weil ich in Gott bin. Und dann brauche ich die guten Werke mir nicht vorzunehmen. Und diese Werkgerechtigkeit, dass er dies so sehr verworfen hat und immer wieder attackiert hat in all seinen Schriften, taucht ja immer wieder dieser Begriff auf, den er dann den Altgläubigen und den Katholiken zuteilt und sagt, die Scholastiker haben diese Werkgerechtigkeit gefordert. Die Kirche fordert auch über das Ablasswesen, dass wir bezahlen, dass wir sozusagen unsere Sündhaftigkeit, uns von der Sündhaftigkeit freikaufen. Das alles hat er dann verworfen, weil er sich selbst verworfen hat. Und da kommen wir wieder zu diesem Urzweifel. Weil er selber so ein perfekter Christ sein wollte, weil er ein perfekter Schüler war, ein perfekter Student, die beste Doktorarbeit geschrieben hat. Er wollte immer alle überbieten und diese Selbstmächtigkeit, da hat er festgestellt, die führt mich immer weiter von Gott weg. Das ist im Grunde genommen der falsche Weg und ich muss mich von Gott finden lassen. Also diese Gnadentheologie ist eigentlich eine Theologie des sich finden Lassens. Und als er das erkannt hat, dann hat er die Werkgerechtigkeit überwunden und dann hat er auch in gewisser Weise die Zweifel überwunden. Und dieser Weg vom Zweifel zum selbstgewissen Martin Luther, das ist das, was ich in meinem Buch sehr, glaube ich, sehr dramatisch und sehr erzählend beschreibe. Also hier wird Ihnen ein neuer Luther begegnen, nicht jetzt der papierne Luther der Lutherforschung, sondern der lebendige Luther, der sich selbst in Frage stellende Luther und auch, das hat mich im Übrigen auch zu ihm geführt und auch zu den anderen Figur, die ich porträtiert habe, ob das jetzt Ernst Jünger ist oder Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke, das sind alles Figuren, die gegen ihre Zeit sich entwickelt haben, die also sozusagen ihre Epoche neue Gedanken entgegengehalten haben und diese Gedanken, die ja gefährlich waren, die sehr eigenwillig waren, die vielleicht auch skandalös waren, die oft auch in die falsche Richtung geführt haben, denken wir nur an die Zeit von Ernst Jünger in den 20er Jahren, als er diese sehr nationalistische Publizistik veröffentlicht hat, bis er dann im Dritten Reich sich gegen Hitler gestellt hat und dann im Grunde genommen zum Widerständigen wurde. Also solche Figuren interessieren mich, weil sie den Mut haben, widerständig zu sein, weil sie gegen ihre Zeit leben, weil sie sich nicht unterkriegen lassen und weil sie nicht opportunistisch sind, allerdings diplomatisch. Ich glaube, man verkennt Luther, wenn man ihn immer nur mit diesem einen Wort, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen, verbindet. Das hat er in Worms auf dem Höhepunkt seiner Konfrontation mit den Mächten der Zeit, also mit dem Papsttum und mit dem Kaiser, der ja sein Gegner war, obwohl er ihn verehrt hat als höchste Obrigkeit. In diesem Gipfelpunkt sozusagen seiner Karriere in Worms, als er diesen Fundamentalsatz sagte, der für viele sozusagen die Moderne auch mitbegründet, weil er an das Gewissen appelliert, des Einzelnen gegen alle kollektiven Zumutungen. Das ist vielleicht ein Aspekt von Luther oder der wichtigste, nämlich der Mut, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Aber es gibt auch noch einen zweiten Aspekt, den man nicht vergessen darf. Luther war auch ein großer Diplomat. Luther konnte sehr geschickt agieren. Er konnte sich zurücknehmen, wenn er spürte, wenn er jetzt zu triumphierend auftritt, dann wird er seine Sache verspielen. Er muss mit seinem Kurfürsten, der ihn ja geschützt hat, Friedrich dem Weisen, einen Weg finden, wie man die evangelische Sache im Reich durchsetzen kann oder zumindest teilweise durchsetzen kann, unter Anerkennung aller Gegenmächte. Also da gab es sozusagen dann die Kirche, also die katholische Kirche, die natürlich in Rom alles mobilisiert hat gegen ihn, auch gegen den Kurfürsten. Man darf nicht vergessen, ein Jahr nach Luthers Tod hat ja der Schmalkaldische Bund die große Schlacht verloren und sein Kurfürst, das war ja schon der Enkel, der Sohn, der ist dann, hat seine Kurwürde verloren. Das heißt, es war hochgefährlich, mit Luther zu identifizieren als Politiker oder als Landesherr. Und da hat er auf sehr geschickte, oft gerissene Weise agiert. Auch die Tatsache, dass er auf der Wartburg aus dem Verkehr gezogen wurde und das auch akzeptiert hat, dass er dort ein Jahr lang quasi der Öffentlichkeit entzogen wurde, damit man ihn nicht töten kann, war ja geächtet im Reich und hat dann dort die Zeit genutzt, die Bibel zu übersetzen und von dort aus auch die Reformation in Wittenberg sozusagen fernzusteuern durch Emissäre. Melanchthon war ja da, die anderen Reformatoren haben ihm quasi diese Arbeit abgenommen, aber er hat immer wieder auch dafür gesorgt, dass sie nicht in die falsche Richtung läuft. Da waren die Bilderstürme unterwegs, die haben dann die Bilder aus den Kirchen gerissen, die Altäre zertrümmert. Als er dann zurückkam nach Wittenberg, hat er als erstes die Gemeinde zur Ordnung gerufen, dann die Mitstreiter, die übers Ziel hinausgeschossen sind, belehrt, dass die Reformation sich gewaltfrei vollziehen kann. Das ist übrigens auch ein Gesichtspunkt, den man nicht vergessen darf, weil der Luther ja so gerne als Bauernschlechter dargestellt wird. In Wirklichkeit war er das natürlich nicht, sondern er hat in der Vorphase des Bauernkriegs sehr viele Schriften veröffentlicht, in denen er die Herren, die Fürsten und die Adligen aufgerufen hat, die Bauern anständig zu behandeln. Er hat sogar seine Mediation angeboten, also die Vermittlung. Bauern kamen zu ihm, haben ihm Schriften überbracht. Er hat dann mit ihnen gesprochen, hat sie da versucht abzuhalten, diese Aufstände zu machen. Er hat dann wiederum die Fürsten ermahnt, die Bedrückungen, also das, was sie von den Bauern gefordert haben, die ständig sich steigernden Abgaben zurückzufahren. Und erst als der Bauernkrieg ausbrach, in all seiner Grausamkeit, als die Bauern die Schlösser und Burgen niedergebrannt haben, da hat er dann sein berühmtes Pamphlet Wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern veröffentlicht. Aber im Grunde genommen ist das Pamphlet am Ende einer Kette von Versuchen, die Herren zu überzeugen, dass sie anständig mit den Bauern umgehen. Er hat sich eher als Vermittler verstanden und hat sehr viele Schriften veröffentlicht, in denen er zur absoluten Gewaltfreiheit aufruft. Luther war kein Anwalt der Gewalt, aber aus seiner Lehre ist natürlich in gewisser Weise Gewalt geworden, weil sich die Minderheiten und Unterdrückten seine Theologie angeeignet haben und unter Christi Fahne sozusagen aufgestanden sind. Und Ähnliches erleben wir ja heute in den Glaubenskriegen auch, dass religiöse Thesen, religiöse Dogmen, Fundamentalismen von politischen Bewegungen missbraucht werden. Der Islam oder der Islamismus ist ja auch eine politische Religion. Das sind ja Leute, die diese Grausamkeiten begehen, die haben ja mit der Religion eigentlich gar nichts am Hut, sondern das sind eigentlich Desperados, das sind Leute, die sehr schnell erkannt haben, dass man mit Religion ungeheuer viel mobilisieren kann, dass man marodieren kann, dass man Dinge tun kann und im Namen der Religion, die einem sonst verwehrt blieben, also es sind Halbkriminelle und Ähnliches hat sich in den Bauernkriegen ja auch dann gezeigt. Die Söldnerheere und die Bauernheere sind von ehemaligen Söldnern geführt worden, die das blitzschnell als Möglichkeit, als Kampffeld für sich selbst entdeckt haben, wie sie ihren eigenen Profit aus diesen schrecklichen Kriegen ziehen können. Also Luther war ein Prophet der Gewaltlosigkeit, ein Prophet des Evangeliums, aber was dann aus seiner Lehre gemacht wurde und was er dann am Ende seines Lebens zum Beispiel seine antijudaistischen Schriften, er hat ja in den Juden dann auch den Antichrist bekämpft, also er hat nicht nur die Türken und die Papisten bekämpft, sondern am Ende auch die Juden, indem er behauptet hat, ja, die haben den Messias ausgeschlagen, das Messias-Angebot. Jetzt haben wir das neue Evangelium, das schlagen sie wieder aus. Er hatte ja jüdische Kontrahenten, die seine Schriften auch abgelehnt haben. Und in seinen antijudaistischen Schriften ist er in gewisser Weise auch Fundamentalist geworden. Dieser altersstarrsinnige Mann am Ende seiner Karriere, als draußen in der Wirklichkeit sich vieles gegen ihn gekehrt hat, die Reformation auf der Kippe stand, da ist er auch partiell zum Fundamentalist geworden. Also in seiner Person war immer auch dieses Element des Fundamentalen, des Radikalen, in dieser doppelten Bedeutung Radix auf die Wurzel gehen, das war die Heilige Schrift, auf der anderen Seite aber auch eine radikale Übersteigerung der Durchsetzungspotenz seiner Religion, seines Glaubens, das ist in Luther immer enthalten. Also wenn wir eine Luther-Biografie heute lesen, werden wir immer, oder zumindest auch in meinem Buch, werden wir immer diesen ambivalenten Luther kennenlernen, also den Luther zwischen Zweifel und Selbstgewissheit, den Luther zwischen Gewaltlosigkeit und Bereitschaft auch mit Macht die eigenen Interessen durchzusetzen. Also ich lade Sie ein, diese Biografie zu lesen und Sie werden vielleicht ein neues Lutherbild entdecken. Vielen Dank.
Bücher sind jetzt leider keine aufgetaucht, aber C101 bei Blessingstand sind Bücher da und Herr Schwilk wird auch da sein zum Signieren. Also zwei Gänge einfach hier rüber. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.